Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
War das jetzt ein Denkzettel für Präsident Erdogan, dieses Ergebnis der Kommunalwahlen in der Türkei? Oder war es schon ein Fingerzeig auf einen möglichen Machtwechsel? Darüber spreche ich gleich mit dem Leiter des Türkei-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, mit Walter Gloß. Israels Truppen haben sich aus dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt zurückgezogen. Auch dazu haben wir einen Beitrag für Sie vorbereitet. Am heutigen 1. April sind mehrere Änderungen in Kraft getreten. Die teilweise Cannabis-Legalisierung, Änderungen bei der Mehrwertsteuer auf Gas, eine weitere Eingrenzung der Elterngeldempfänger und das Deutschland-Ticket für Studierende ist auch gestartet. Das alles plus der Sport in der kommenden halben Stunde. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Die größten, die wichtigsten Städte der Türkei sind bei der gestrigen Kommunalwahl an die Sozialdemokraten gegangen. Dabei hatte Präsident Erdogan, selbst einst Bürgermeister Istanbuls, gerade um diese Stadt gekämpft. Aber seine nationalkonservative AKP konnte sich auch hier nicht durchsetzen. Uwe Lüb.
Unbändiger Jubel bei der CHP. Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu hat sein Amt verteidigt. Nach vorläufigen Ergebnissen liegt er klar vor seinem Herausforderer Murat Kurum von der AKP von Präsident Erdogan. Der hatte sich im Wahlkampf stark für den AKP-Kandidaten engagiert. Dessen Niederlage ist auch eine Ansage der Wählerinnen und Wähler an Erdogan, meint der Vorsitzende der CHP, Özgür Özel. Bei diesen Wahlen haben unsere Bürger nicht nur über ihre Bürgermeister abgestimmt, sondern auch darüber, wie dieses Land regiert werden sollte. Unser Volk hat jenen, die sein Einkommen reduziert, die Demokratie mit Füßen getreten und den Rechtsstaat zerstört haben, eine klare Botschaft übermittelt. Wir wollen, dass unser Land seine Rechtsstaatlichkeit zurückerlangt. Die CHP hat unter anderem die 5 größten Städte des Landes gewonnen, darunter Bursa. Auch das stark vom Erdbeben betroffene Adıyaman hat die CHP der AKP abgenommen. Der große Gewinner bei der CHP aber ist der Bürgermeister von Istanbul, İmamoğlu. Der sagt am Abend selbstbewusst, wir haben die Wahl gewonnen.
Seçimi kazanmış bulunuyoruz.
Auch wenn es nur Kommunalwahlen waren, das Ergebnis kann die Türkei verändern, meint der Politikwissenschaftler Suat Özcelebi im Gespräch mit dem ARD-Hörfunkstudio Istanbul. Und İmamoğlu komme durch seine Wiederwahl jetzt eine weitere Rolle zu.
Türkiye'de halk iktidara dur demiş.
Das türkische Volk hat der Regierung Stopp gesagt. Diese Ergebnisse werden dazu führen, dass sich die Politik neu strukturiert. Es wird neue politische Führungspersonen geben. Insbesondere den Namen Ekrem İmamoğlu werden wir von jetzt an in Verbindung mit den Präsidentschaftswahlen 2028 öfter hören. Landesweit liegt die AKP jedoch fast gleich auf mit der CHP. Vor allem in Zentralanatolien und in einigen Provinzen am Schwarzen Meer bleibt die AKP stärkste Kraft. Parteichef Erdogan gibt jedoch die Niederlage in einer Rede in der Nacht zu. Er spricht von 85 Millionen Menschen in der Türkei und der Demokratie als Gewinnern. Die Botschaft der Wählerinnen und Wähler sei angekommen.
Maalesef, yerel seçim imtihanından istediğimiz.
Leider haben wir bei diesen Kommunalwahlen nicht das von uns erwünschte Ergebnis erzielt. In den Gremien unserer Partei werden wir das aufrichtig auswerten und mutig Selbstkritik üben. Wir werden den Gründen dieses Rückschritts nachgehen und Konsequenzen ziehen. Im Osten hat die kurdisch geprägte Partei DEM in vielen Provinzen gewonnen, zum Beispiel in Mardin, Diyarbakir, Batman und Van. In der Vergangenheit sind Bürgermeister der DEM-Vorläuferpartei HDP allerdings von der Zentralregierung abgesetzt und durch regierungstreue Beamte ersetzt worden. Die Wahl ist nach Angaben des nationalen Wahlleiters insgesamt ruhig verlaufen. Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei rund 75%. Im Osten der Türkei kam es allerdings zu gewalttätigen Auseinandersetzungen rund um die Wahl von Ortsvorstehern. Dabei sind 2 Menschen getötet worden, mehr als 40 wurden verletzt.
Und über diese Kommunalwahlen in der Türkei möchte ich jetzt mit Walter Gloß sprechen, dem Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara. Guten Abend, Herr Gloß.
Ja, guten Abend. Grüße Sie.
Herr Gloß, wie überraschend waren denn die Verluste der AKP für Sie bei diesen Kommunalwahlen?
Also das ist in der Tat schon eine Überraschung. weil viele nicht davon ausgegangen sind, dass der Ausgang in dieser Form und so stark zugunsten der CHP ausgeht. Das muss man vielleicht noch mit einem Rückblick von einem Jahr sehen. Wir hatten ja im Mai letzten Jahres die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und hatten vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen dieses große, riesige Erdbeben im Südosten der Türkei. Und da hat man dann schon damals gedacht, es wird für Präsident Erdogan schwierig. Aber er hat dann am Ende in der Stichwahl dann die Wahlen gewonnen. Und danach ist eine Situation eingetreten, insbesondere in der Opposition. Die Oppositionskoalition ist auseinandergefallen, der sechs Parteien, die sich damals für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zusammengetan haben. Und der Zustand der Opposition, insbesondere der CHP, hat viele Analysten dazu veranlasst, zu der Annahme, dass die Situation eher der AK-Partei und Präsident Erdogan in die Karten spielt für die Kommunalwahlen. Und so war jetzt am Ende, als dann gestern Abend spät das Ergebnis dann präsentiert wurde, klar, dass am Ende wohl die Situation um die Wirtschaftskrise, um diese enorme Inflation, die ja nicht nur seit einem Jahr ist, die gibt es ja schon seit zwei oder drei Jahren. Und daraus aber anscheinend viele, viele AK-Parteiwähler eben die Konsequenz gezogen haben und vermutet haben, dass ihre Klientel, ihre Partei, ihr Präsident anscheinend diese schwere Wirtschaftskrise und die mit der wahnsinnigen Inflation einhergehenden hohen, immensen Lebenshaltungskosten, die steigenden Mieten nicht mehr in den Griff bekommen. Und so ist dann auch zu erklären, dass die Wahlbeteiligung, die ist ja sehr gering im Gegensatz zu der Wahlbeteiligung von vor einem Jahr, eine ganze Reihe von AK-Partei-Wählern, die vielleicht einer anderen Partei nicht ihre Stimme geben wollen, dann auch noch zu Hause geblieben sind. Und das, ja.
Glauben Sie denn, das Ganze war jetzt nur so ein kleiner Schuss vor den Bug für Erdogan und bei den nächsten Präsidentschaftswahlen, das sind ja noch 4 Jahre bis dahin, da wird dann doch wieder das Kreuz bei der AKP gemacht oder kann das jetzt schon so eine echte Wende gewesen sein?
Also das ist, glaube ich, zumindest für die aktuelle Regierung sehr, sehr schwierig aus diesem jetzt doch erlebten Tief wieder hinauszukommen. Denn am Ende werden die Leute vermutlich nur wieder an der Wahlurne für den Präsidenten stimmen, wenn sich die Situation, also die Wirtschaftskrise und die Inflation erheblich verbessert. Die Regierung nach der Parlaments- und nach den Präsidentschaftswahlen in ihrer Besetzung hat eigentlich den Eindruck vermittelt, nicht nur, dass die Regierung ziemlich westorientiert zusammengesetzt worden ist, sondern eben auch mit dem Finanzminister Mehmet Şimşek jemand ausgewählt worden ist, der ein außerordentlicher Experte der sogenannten orthodoxen Finanzpolitik ist. Und eben zwischen den beiden Wahlen, jetzt Parlaments- und Präsidentschaftswahlen und den Kommunalwahlen, eben keine große Möglichkeit gegeben war für ihn, in großen Schritten den Weg von der unorthodoxen hin zur orthodoxen Finanzpolitik umzusetzen. Und das ist jetzt die große Chance der Regierung, dass in den nächsten ein, zwei Jahren dem Volk zu zeigen, dass sie doch in der Lage sind, da wieder einen Return hinzukriegen.
Wenn das Sie meinen, das könnte der Fehler sein, den er angesprochen hat, den er beheben wollte, als er seine Niederlage eingeräumt hat, eben eine Änderung in der Finanzpolitik?
Ich denke, dass das unter anderem dazugehört, jetzt eben seinen Regierungsmitgliedern die Möglichkeit geben, der Zentralbank die Möglichkeit zu geben, eben jetzt die wichtigen Schritte eben einzuleiten, um die Notwendigkeit des Handelsungleichgewicht anzugehen, die Zinspolitik in den Griff zu kriegen, die Ausgaben für die Importe und so weiter, dieses Missverhältnis Exporte, Importe in den Griff zu kriegen. Also es ist eine ganze Reihe an Hausaufgaben, die zu tun sind, und das müssen die jetzt unbedingt angehen. Sonst ist es in der Tat so, dass mit Imamoglu da jemand jetzt als Andachter für die nächste Präsidentschaftswahl wartet, der ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner werden kann.
Der aber auch noch ausgeschaltet werden kann von der Justiz oder von Erdogan selbst. Es läuft ja im Moment noch dieses Verfahren, beziehungsweise es gibt ein Urteil gegen Imamoglu wegen Beleidigung. Und er ist gerade eben in der Revision. Wie könnte das denn ausgehen?
Ja, das ist in der Tat die Frage, die bleibt, wie der Gerichtsprozess gegen Imamoglu weitergeht. Ob das Urteil am Ende bestätigt wird, das kann man jetzt von unserer Seite aus nur schwer vorhersagen. Aber das ist in der Tat am Ende noch ein Mittel, um da vielleicht eingreifen zu können.
Wie schätzen Sie Erdogan da ein? Wird er eingreifen? Wird er die Justiz instrumentalisieren?
Ich denke, er wird es davon abhängig machen, inwieweit die anderen Veränderungen, die er angehen will, um eben die Wirtschaftskrise und die Inflation in den Griff zu kriegen, wirken. Wenn das der Fall ist und eben das Volk, das Wählervolk, das ausreichend gutiert, dann denke ich, braucht er nicht zu dem Schritt zu greifen.
Sagt Walter Gloß von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Ankara. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Ihnen noch einen schönen Abend.
Und gerne, danke.
Zu dieser Wahl hören Sie später um 19.05 Uhr auch noch einen Kommentar unseres Korrespondenten. 2 Wochen lang hat die israelische Armee um und im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt gekämpft. Der Verdacht, Hamas-Kämpfer könnten dort Schutz gesucht, sich völkerrechtswidrig hinter Hilfsbedürftigen versteckt haben und auch noch ihren Terror koordiniert haben. Nach israelischen Angaben wurden hunderte bewaffneter Männer getötet und festgenommen, dazu Waffen- und Geheimdienstdokumente beschlagnahmt. Heute Morgen aber dann die Mitteilung, man habe sich zurückgezogen. Clemens Fehrenkotte.
In den frühen Morgenstunden trauten sich die ersten Anwohner rund um das 1946 errichtete und wichtigste Hospital im Gazastreifen nach draußen, gingen über die von Panzern und Planierraupen zerstörten Straßen in Richtung Schifferkrankenhaus. Es bot sich ihnen ein Bild der Zerstörung. Das Haupteingangsgebäude des vormaligen Wahrzeichens der Stadt zeigt zahllose Einschlagslöcher und Brandspuren. Der junge Krankenhaussanitäter Hussein Moussain steht auf dem Gelände des Schifferkrankenhauses und sagt heute Morgen der Nachrichtenagentur Reuters: Wie Sie sehen können, ist die Zerstörung auf dem Schifa-Gelände weit verbreitet. Es gibt eine große Anzahl von Märtyrern. Die Evakuierung von Kranken ist im Gange. Unser erster Plan ist, die Kranken aus dem Al-Shifa zu bringen, deren Leben während der israelischen Präsenz im Al-Shifa-Krankenhaus geschützt war. Nun werden wir die Kranken und Verwundeten aus dem Schifa-Krankenhaus in das Baptistenkrankenhaus verlegen, das einzige im Gazastreifen ist, das noch Patienten versorgt. Am Morgen hatten sich die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben aus dem größten Krankenhaus des Gazastreifens zurückgezogen. Die Offensive gegen das Schifa-Krankenhaus hatte vor 2 Wochen begonnen. Nachdem die israelische Armee zu der Schlussfolgerung gekommen war, es hätten sich zahlreiche, auch hochrangige Mitglieder von Hamas und Islamischen Dschihad in den Krankenhauskomplex erneut versteckt. Bereits im November hatte die israelische Armee gegen das Schifa-Krankenhaus einen mehrtägigen Einsatz durchgeführt. Armeechef Herzi Halevi sagte gegenüber israelischen Soldaten in Gaza-Stadt nun: Es waren 2 sehr erfolgreiche Wochen. Hinter der Operation verbirgt sich eine sehr wichtige Botschaft. Ein Krankenhaus ist kein sicherer Ort. In dieser Operation sind weder medizinisches Personal verletzt, noch sind Kranke zu Schaden gekommen. Aber sehr viele Terroristen wurden getötet und in Gefangenschaft genommen. Die Operation hat das Ziel auf sehr hohem Niveau erreicht. Patienten und Ärzte, die sich in den vergangenen 2 Wochen im Schifa-Krankenhaus aufgehalten haben, schildern ihre Erlebnisse anders. Auf einer Trage vor dem Krankenhaus liegend, antwortet ein junger Mann der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, wie sie versorgt worden seien. Sie ließen eine sehr kleine Menge an Essen herein, die nicht ausreichte. Wir waren 150 Patienten und 50 Mitglieder des medizinischen Personals. Das Essen reichte überhaupt nicht aus. Keine Behandlung, keine Medikamente, nichts. Und 24 Stunden lang Bombenangriffe, die nicht aufhörten. Und immense Zerstörung im Krankenhaus. Schlaf, kein Schlaf und Sorge und Angst. Wir haben darauf gewartet, dass sie gehen. Sie sind nicht gegangen, bis heute. 15 Tage waren wir in diesem Zustand. Gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN sagte ein Sprecher des Zivilschutzes in Gaza-Stadt, das Krankenhaus sei, Zitat, vollständig zerstört und niedergebrannt worden. Verletzte und Tote würden das Krankenhausgelände füllen.
18.25 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend und damit zu den Änderungen, die mancher vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch dem Stichtag entsprechend als Aprilscherz abgetan hätte, wie zum Beispiel die teilweise Legalisierung des Besitzes und Konsums von Cannabis. Ab heute gilt, Stefan Detjen.
Es ist soweit, nicht ganz, aber teilweise ist es legal. Man sollte besser nüchtern sein, um genau zu verstehen, wie viel man besitzen und wo man es rauchen darf. Eine gute Waage, eine Uhr und nötigenfalls ein Maßband sind hilfreich. Bis zu 25 Gramm Cannabis dürfen Erwachsene ab heute unterwegs bei sich haben, 50 Gramm zu Hause. Volljährige dürfen daheim bis zu 3 Cannabispflanzen anbauen. Ab Juli kann man bis zu 7 Samen oder 5 Stecklinge pro Monat bei registrierten Züchtervereinen legal erwerben. Legal ist es ab heute auch, in der Öffentlichkeit Cannabis zu rauchen, aber auch das nur mit Einschränkungen, in Fußgängerzonen nur von 7 Uhr morgens und nach 20 Uhr. Verboten ist der Konsum außerdem in Sichtweite von Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Spielplätzen und öffentlichen Sportstätten. Als Sichtweite gilt ein Abstand von 100 Metern. Das macht vor allem in Städten die legalen Räume für Kiffer weiterhin eng. Unter der Internetadresse www.bubatzkarte.de sind die deutschen Innenstädte weitgehend als Verbotszonen rot markiert. Illegaler Drogenhandel und Konsum aber sind gerade dort längst Realität.
Ist die Büchse der Pandora dann nicht längst offen?
Sagt Karl Lauterbach. Für den Bundesgesundheitsminister geht es bei der Teillegalisierung vor allem darum, Strukturen des illegalen Drogenhandels auszutrocknen.
Der Schwarzmarkt, der immer lukrativer wird, der mit Cannabis beginnt, über Kokain dann geht, demnächst Crack und auch Fentanyl bringt, müssen wir nicht die Gesellschaft stärker schützen vor einem Schwarzmarkt, gegen den wir derzeit überhaupt keine wirkliche Abschottung gefunden haben, auch nicht für unsere Kinder.
Was ab heute geschieht, aber bleibt weiter umstritten. Der Präsident des Deutschen Ärzteverbandes, Klaus Reinhardt, sagt eine Verschiebung der illegalen Märkte zu härteren Drogen voraus.
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Menschen, die jetzt aktuell Cannabis dealen, dass diese Menschen jetzt ab morgen einer geordneten Tätigkeit nachgehen. Die versuchen, andere Drogen dann an diejenigen zu bringen, die abhängig gemacht werden. Sie können in Holland sehen, dass zum Beispiel synthetische Drogen erheblich zugenommen haben.
Bis zuletzt haben auch Unionspolitiker das Legalisierungsgesetz scharf kritisiert. Herbert Reul, nordrhein-westfälischer Innenminister, fürchtet, dass Polizei und Staatsanwaltschaft mit der Durchsetzung der neuen Regeln überfordert werden.
All die Auswirkungen, dass Polizisten und Staatsanwälte jetzt mit Kontrolle, Gegenkontrolle, Überkontrolle, Nebenkontrolle beschäftigt werden, wie viel Meter Abstand hat es vom Kindergarten, die gehen dann mit dem Rollmaßband raus und gucken, ob von der Schule der Abstand groß genug ist, fragen, ob die Oma oder der Opa vielleicht auch noch einen Anbau gemacht hat. Wo haben wir eigentlich die Polizisten her? Die haben wir ja alle nicht. Kann ja einer mal den Vorschlag machen, ich soll in Zukunft keinen Kindesmissbrauch mehr bekämpfen oder so und stattdessen irgendwelche fröhlichen Kiffer jagen.
Auch der Deutsche Richterbund warnt vor einer Überlastung der Gerichte, denn frühere Verurteilungen müssten jetzt aufgehoben werden, wenn die Taten nach den neuen Regeln nicht mehr strafbar wären. In ganz Deutschland müssten Gerichtsakten deshalb nun rückwirkend einzeln geprüft und ausgewertet werden. Nicht alle Richter aber halten das für ein unlösbares Problem. Andreas Müller, Richter am Amtsgericht im brandenburgischen Bernau, gehört seit langem zu den Befürwortern der Legalisierung.
Das, was im Vorfeld an Argumentationen gekommen ist, das war grässlich. Die Staatsanwaltschaften sind überlastet. Völliger Unsinn. Und was man alles so ins Feld gestellt hat, ist Angstmacherei und die geht auch immer noch weiter, aber das Volk wird sich dran gewöhnen.
Unumstritten bleiben die Gesundheitsrisiken für Jugendliche. Die Legalisierung gilt nur für Erwachsene, für Kinder und Jugendliche bedarf es weiter vor allem einer Aufklärungsarbeit, sagt Jakob Maske vom Kinder- und Jugendärzteverband.
Cannabis ist für das wachsende Gehirn eine Gefahr. Es können Krankheiten entstehen und das müssen Jugendliche auch so deutlich mitgeteilt bekommen, damit sie eine Entscheidung treffen können, ob sie illegal Cannabis konsumieren oder nicht.
Und eine weitere Änderung betrifft die Gasrechnung vieler Menschen. Wegen der Sanktionen gegen Russland war ja der Mehrwertsteuersatz von 19% auf 7% abgesenkt worden zur Entlastung der Verbraucher. Seit heute gilt wieder der alte Satz. Lothar Lenz.
Frühjahr 2022. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine schnellen weltweit die Energiepreise in die Höhe. Der Kreml kappt die Gaslieferungen nach Europa, aber die Industriestaaten des Westens können auf andere Gaserzeuger ausweichen. Vor allem Flüssiggas aus den USA deckt die Lücken ab. Eine Gasnotlage bleibt aus. Schließlich fällt der Gaspreis auf dem Weltmarkt wieder auf Vorkriegsniveau. Um die Preisspitze für die Privathaushalte zu brechen, hatte der Bund im Oktober 2022 die Mehrwertsteuer auf Gas gesenkt, von 19% auf 7%, befristet bis Ende März 2024. Da Gas für Privathaushalte in der Regel über Abschläge bezahlt wird, werden die meisten Verbraucher den leichten Preissprung nicht direkt merken. Eine Kilowattstunde kostet laut dem Verbraucherportal Verivox zurzeit im Schnitt knapp 10 Cent. Mit der höheren Mehrwertsteuer klettert der Preis um gut 1 Cent auf 11 Cent.
Und während der Gaspreis viele Menschen betrifft, wird durch die nächste Änderung wohl nur eine relativ kleine Gruppe finanziell beschnitten, und zwar die sehr gut verdienenden Eltern kleiner Kinder. Sarah Beham.
Die Einkommensgrenze für das Elterngeld sinkt, sowohl für Paare als auch für Alleinerziehende. Eltern, deren Kinder ab April geboren werden, dürfen gemeinsam nur noch maximal 200.000 Euro pro Jahr verdienen, um Elterngeld zu erhalten. Bisher lag die Grenze bei einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 300.000 Euro. Das Bundesfamilienministerium rechnet damit, dass eine kleine Gruppe von 7.000 Paaren davon betroffen ist. Auch bei der Elternzeit gibt es Veränderungen. Ab jetzt können Eltern nicht mehr so lange gemeinsam zu Hause bleiben und gleichzeitig Elterngeld beziehen. Es bleibt zwar bei den bisherigen 14 Monaten Elternzeit, ab April ist es aber nur noch möglich, einen Monat davon gleichzeitig mit dem Partner zu Hause zu bleiben und Elterngeld zu beziehen. Und das auch nur im ersten Lebensjahr des Kindes. Ausnahmen soll es bei Mehrlings- oder Frühchengeburten sowie Kindern mit Behinderung geben. Hintergrund ist der Sparkurs der Bundesregierung. Alle Ministerien mussten kürzen. Im Bundesfamilienministerium ist das Elterngeld der größte Posten. Mit den jetzigen Änderungen soll der Kreis derer, die Anspruch darauf haben, verringert werden. Das Familienministerium rechnet ab dem Jahr 2026 jährlich 250 Millionen Euro damit einzusparen.
Ebenfalls heute gestartet, das Deutschland-Ticket für Studentinnen und Studenten. Zwar nicht flächendeckend in ganz Deutschland, aber doch sehr weit verbreitet. Judith Hüvelmeier.
Für 29,40 Euro im Monat können viele Studierende ab heute den ÖPNV und den Regionalverkehr nutzen. Das sind 60% des regulären Deutschland-Ticket-Preises. Das vergünstigte Deutschland-Ticket für Studierende soll das Semesterticket ersetzen, aber nicht alle Hochschulen machen bei dem Modell mit. Im Saarland, in Niedersachsen und in Thüringen soll das Ticket nach Informationen der Deutschen Presseagentur erst zum Wintersemester kommen. Auch Hochschulen in Baden-Württemberg und Bayern setzen weiterhin auf regionale Lösungen. Einige Hochschulen hatten das Ticket schon zum 1. März eingeführt. Auf das Deutschlandticket für Studentinnen und Studenten hatten sich Bund und Länder im November geeinigt. Es ist für potenziell rund 3 Millionen Studierende in Deutschland gedacht. Voraussetzung ist, dass die allgemeinen Studierendenausschüsse Verträge mit den jeweiligen Verkehrsverbünden schließen. Das Ticket ist Teil des Semesterbeitrags und kann nicht monatlich gekündigt werden, anders als das Deutschlandticket. Einige Studierendenvertretungen hatten kritisiert, dass Preisanstiege in Zukunft nicht ausgeschlossen seien. Außerdem entfielen Vorteile wie eine Fahrradmitnahme, die es beim regionalen Semesterticket gibt.
Und dann wäre es ja auch noch schön, wenn sich am besten ab sofort etwas an der Unpünktlichkeit der Bahn ändern würde. Aber der Verkehrsminister denkt da in anderen zeitlichen Dimensionen. Anja Günther.
Der Blick des Bundesverkehrsministers geht schon Richtung Weihnachten. Volker Wissing erwartet, dass dann die Pünktlichkeitsquote der Deutschen Bahn im Fernverkehr annähernd die vom Unternehmen angestrebten 70% erreicht. Zuletzt lag diese Quote bei nur 64%. Was Wissing zuversichtlich stimmt, ist der Neubau der sogenannten Riedbahn, ein 70 Kilometer langer, wichtiger Streckenabschnitt zwischen Frankfurt am Main und Mannheim. Die Sanierungsarbeiten beginnen Mitte Juli und sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Wissing sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, dass jeder siebte Fernverkehrszug die Riedbahn nutzt. Weil der Streckenabschnitt aber in einem schlechten Zustand ist, häufen sich hier die Verspätungen. Das Riedbahnprojekt ist der erste Teil einer umfassenden Generalsanierung des Bahnstreckennetzes. Geplant ist, dass bis 2030 etwa 1000 Kilometer Strecke modernisiert werden. Wissing zufolge investiert der Bund im laufenden Jahr rund 16,3 Milliarden Euro in das Schienennetz, vor allem in Sanierungen.
Und damit zum Sport. Dafür ist Maximilian Rieger zu mir ins Studio gekommen. Saarbrücken ist sowas wie die heimliche Sporthauptstadt in diesen Tagen. Morgen das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. Und heute hat man auch schon nach Saarbrücken geguckt.
Genau, da haben nämlich die Finalspiele der Champions League im Tischtennis stattgefunden und da haben die Saarbrücker schon mal feiern können, denn das deutsch-deutsche Finale gegen Dauerrivale Borussia Düsseldorf gewinnen sie knapp nach 5 Spielen. Matthew Genest Schön berichtet.
Dramatischer kann man einen Titel wohl nicht verteidigen. Der erste FC Saarbrücken gewinnt erneut die Tischtennis Champions League. Das ewige Duell um die deutsche und diesmal die europäische Tischtenniskrone. Es hielt, was es versprach. In der erneut lauten Saarlandhalle gingen die Gastgeber aus Saarbrücken durch Siege von Jorgic und Kapitän Franziska direkt mit 2:0 Matches in Führung. Doch der Rekordmeister aus Düsseldorf kam zurück, glich durch die Siege von Timo Boll und Dank Q aus. Und so musste das entscheidende 5. Match her. Das wurde zum 5-Satz-Thriller, den letztendlich Darko Jorgic für Saarbrücken im Tiebreak für sich entschied. Die Titelverteidigung im eigenen Wohnzimmer damit geglückt. Der erste FC Saarbrücken ist neuer und alter Gewinner der Tischtennis Champions League.
In der Eishockey-Bundesliga beginnen heute die Playoff-Halbfinalspiele. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, zieht ins Finale ein und den ersten Schritt hat Bremerhaven heute gemacht. Durch einen 3:0-Sieg gegen den amtierenden Meister aus München, Olaf Rathje.
Bremerhaven schreibt weiter an seinem Eishockey-Märchen. Im ersten Halbfinal-Playoff-Spiel der Geschichte feierten die Pinguins einen verdienten 3:0-Sieg gegen den deutschen Meister aus München. Bereits nach 6 Minuten gingen die Bremerhavener in Führung. Kapitän Jan Urbas traf zum 1:0. Die Pinguins verteidigten danach gut, warfen sich in alle Schüsse der Münchner und konnten sich ansonsten auf ihren überragenden Schlussmann Gutlewskis verlassen. Im zweiten Drittel dann die weiteren Treffer für Fishtown. Wikingstad und Uher sorgten für die Entscheidung. In der Serie Best of Seven geht Bremerhaven somit 1:0 in Führung. 3 weitere Siege wären allerdings noch nötig zum Finaleinzug. Das nächste Spiel steigt dann am Mittwoch in München.
Im zweiten Halbfinale führen die Eisbären Berlin nach 2 Dritteln mit 3:0 gegen die Straubing Tigers. Bernhard Langer, Martin Keimer und Alexander Tschäker. Das waren bisher die 3 deutschen Golfer, die ein Turnier der PGA Tour gewonnen haben, zuletzt 2015. Jetzt ist ein 4. Name dazugekommen, denn Stefan Jäger gewinnt überraschend das Turnier in Houston. Sabine Lerche.
Zum ersten Mal seit 9 Jahren gewinnt ein deutscher Golfprofi wieder ein Turnier der wichtigsten Turnierserie in den USA. Stefan Jäger sichert sich bei den Texas Children's Open in Houston zum ersten Mal in seiner Karriere einen Sieg auf der PGA Tour. Dabei hat es Jäger im letzten Loch nochmal spannend gemacht. Er vergibt die Chance auf einen Birdie und macht das Tor für Weltranglisten-Ersten Scottie Scheffler auf. Aber Scheffler gelingt der Ausgleich nicht. Aus 1,5 Metern verfehlt er den letzten Schlag. Für Jäger ist es der größte Erfolg seiner bisherigen Golfkarriere. Durch den Sieg hat er sich auch für das prestigeträchtige US Masters qualifiziert.
Zuerst hat die neue Farbe für gespaltene Reaktionen gesorgt. Jetzt gibt es neuen Ärger um die Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft. Die Rücknummer 4 sieht aus wie eine SS-Rune. Steffi Orbach.
Aufgefallen war das einem Journalisten, der hatte sich bei Adidas gemeldet. Daraufhin wurde die Rückennummer im Online-Shop gesperrt. Keiner der Nationalspieler trägt die 44. Bestellen konnte man sie nur bei einem individualisierten Trikot. Weil wohl befürchtet wird, dass Rechtsextreme das tun könnten, geht das jetzt nicht mehr. Der DFB hat auch die Auslieferung von schon bestellten Trikots gestoppt. Jetzt soll laut Bild-Zeitung das Design der Zahl 4 überarbeitet werden. Unklar ist, wer die Schuld trägt. Adidas sagt, DFB und die Agentur 11 Team Sports seien für das Design verantwortlich gewesen. Der DFB sagt, die UEFA habe die Zahlen aber alle so genehmigt.
Und außerdem hat in der Handball-Bundesliga der HSV Hamburg 29-22 gegen Melsungen gewonnen.
Vielen Dank, Maximilian Rieger. Wir hören Sie ja gleich wieder um 6:50 mit Sport am Feiertag. Vielen Dank auch Ihnen für Ihr Interesse. Mein Name ist Tobias Ullmeier. Ich darf Ihnen noch einen schönen Ausklang der Osterfeiertage wünschen und einen schönen Abend. Tschüss, auf bald.